Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin der Florian. Wir sind in der letzten Folge vor der Sommerpause. Wir haben, glaube ich, den 30. Juli, an dem die Folge hier veröffentlicht wird. Und die Temperaturen steigen langsam da draußen und auch wir nehmen uns eine kleine Sommerpause. Das heißt, im August wird leider nichts veröffentlicht. Wir gönnen uns eine vierwöchige kleine Pause, aber im September sind wir direkt wieder da. Ich hoffe, ihr könnt alle in der Zeit ein bisschen Urlaub genießen. Aber wir kommen heute auf jeden Fall noch mit einer sehr, sehr starken Folge und auch mit ein, zwei kleinen Hinweisen für die nächsten Wochen um die Ecke. Aber dazu am Ende des Podcasts auf jeden Fall nochmal mehr. Nächste Woche kommt auch noch eine ganz, ganz kleine Folge, trotzdem online mit zwei, drei kleinen Tipps, die ihr euch in die Sommerpause einfach mal mitnehmen könnt, die auf diese Folge hier aufbauen werden. Aber da will ich nicht zu viel vorne wegnehmen, das soll eine kleine Überraschung werden. Wie immer, wir sind auch heute auf der Suche nach dem Thema, wie Modern Work funktioniert, wie Organisationen besser werden können, wandelbarer werden können und sich vor allem dezentraler aufstellen können und vor allem diesen ganzen Disruptionen, die draußen herrschen, auch entgegenwirken können und vor allem ein Empowerment für die Teams und für die Menschen in Organisationen schaffen können. Und Thema Empowerment und die Menschen, das steht heute sehr, sehr groß im Fokus. Dazu habe ich zwei Gäste eingeladen, einmal den Raphael und einmal die Rika. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Rika, stell du dich doch mal einmal als erstes vor.
Ja, ich bin Rika. Erstmal vielen lieben Dank, dass wir überhaupt hier sein dürfen, Florian. Wir freuen uns beide sehr, kann ich dadurch für Raffi und mich sagen. Ich bin die eine Mitgründerin von ReCreate, also dem ersten Startup für mentale Stärke, ein Fitnessstudio für mentale Stärke, was Raffi und ich gemeinsam ins Leben gerufen haben. Ich bin bei unserem Team die Psychologin. Raffi stellt sich gleich selber vor, deswegen übergebe ich direkt mal an Raffi.
Ja, hi Florian, guten Morgen. Ja, ich bin der Raphael und bin der zweite Co-Founder von ReCreate und übernehme quasi den Bereich der IT, also bin zuständig für alles, was mit der ganzen App-Entwicklung zu tun hat und dem Product Management und ergänze mich quasi dann auch mit Rika perfekt, was ja das Schaffen des das Fitnessstudios für mentale Stärke angeht. Und wir freuen uns auf jeden Fall hier zu sein.
Das Fitnessstudio für mentale Stärke, das habt ihr mir damals auch so vorgestellt, als wir uns kennengelernt haben. Was genau das bedeutet, das werde ich auf jeden Fall gleich bei euch herausfinden. Aber für euch beiden erstmal die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Was bedeutet für euch Modern Work bzw. ein Modern Workplace? Rika, mit dir vielleicht einmal angefangen.
Ja, Modern Workplace. Also allgemein würde ich natürlich sagen, so das Standard, die Standardantwort wäre jetzt natürlich zu sagen, ein flexibles Arbeiten, was irgendwie ermöglicht wird, was ein digitales Arbeiten, kollaboratives Arbeiten, irgendwie an die Bedürfnisse von Mitarbeitenden, angepasstes Arbeiten. Aber eigentlich würde ich da ein bisschen lieber anders drauf antworten. Und zwar bin ich ja irgendwie einmal als Psychologe und einmal als Co-Founderin von ReCreate, haben wir natürlich den Fokus eher auf Mental Wellbeing und oder beziehungsweise Wohlbefinden, psychischer Gesundheit. Von daher würde ich lieber darauf antworten, indem ich sage, Modern Workplace bedeutet für mich, dass man sich intensiv mit dem Wohlbefinden und der psychischen Gesundheit der Mitarbeitenden auseinandersetzt. Also da würde für mich zum Beispiel zugehören sowas wie eine proaktive Unterstützung, also dass man ganzheitliche Programme integriert, die auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen. Dass man aber auch, wenn wir jetzt auf den allgemeinen Gesundheitsbereich gehen, sowas wie Angebote hat wie Fitnessräume, Ruhebereiche, aber auch sowas wie gesunde Verpflegung, wie der klassische Obstkorb zum Beispiel. Dann sowas wie eine stigmafreie Kultur, also offen über Gesundheit, mental und physisch zu sprechen, Unterstützungsangebote. Und als letztes bedeutet für mich Modern Workplace auch sowas wie regelmäßige Check-ins zu machen mit den Teams. Und das nicht nur auf einer Leistungsebene, sondern eben auch auf einer Gesundheitsebene. Deswegen wäre das eher die Antwort, die ich dir da lieber geben würde.
Ja, auch vollkommen in Ordnung. Also ich frage ja sozusagen, was bedeutet das für jeden? Und da gibt es, glaube ich, auch keine richtige Antwort. Ich habe schon so viele unterschiedliche Richtungen auch gehört. Und ich glaube, alle zusammen habt ihr alle recht, weil alles das zusammen macht einen modernen Arbeitsplatz heutzutage aus. Weil es reicht sich nicht nur mit Software zu beschäftigen oder nur mit Hybrid Work und zu sagen, hey, ich mache Hybrid Work und jetzt habe ich einen modernen Arbeitsplatz. Oder hey, ich stelle den Obstkorb hin und jetzt habe ich was für die mentale Gesundheit oder für die Gesundheit der Mitarbeitenden getan. Das ist per se halt alles viel zu wenig, sondern man muss immer dieses ganze Spektrum ja auch betrachten. Aber ich glaube, es kommt gleich noch eine zweite Meinung dazu. Deswegen, Raphael, einmal deine Meinung noch dazu.
Ja, also genau, du hast absolut recht. Also es ist ein Zusammenspiel aus den verschiedenen Ansichten und dann auch den Bedürfnissen, die wir auch alle ganz individuell haben. Und Rika hat natürlich vollkommen recht. Es geht vor allem auch darum, dass der Mensch als Teil der ganzen Organisation halt auch wertgeschätzt wird und halt auch gepflegt wird im Sinne der Gesundheit, also der körperlichen und der psychischen Gesundheit. Und wir arbeiten ja alle schon größtenteils remote, flexibel und an verschiedenen Standorten in Deutschland und auch über Deutschland hinaus. Aber wir merken ja auch, wie wichtig es auch ist, diese Flexibilität zu haben und die Möglichkeit zu haben, sich von mehr oder weniger überall an der ganzen Arbeitsorganisation zu beteiligen. Und das geht ja mittlerweile auch es geht auch über Sprachbarrieren, die bewältigt werden müssen, wenn wir in unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten, auch um die Synchronisierung der Beteiligung und der Mitarbeit und alles, was ja damit einhergeht. Ich glaube, wir sind da schon sehr weit, was das angeht, oder es wird noch viel, viel wichtiger werden, das Ganze alles unter einen Hut zu bekommen.
Als Basis nochmal, warum beschäftigt ihr euch genau mit dem Thema? Vielleicht Rika, die Frage geht so ein bisschen an dich aus deinem Hintergrund. Warum habt ihr diese Firma gegründet und wo steht ihr da aktuell? Also warum macht ihr das?
Also, da könnte ich jetzt super lange drauf antworten, aber ich steige erstmal auf den einen Teil deiner Frage ein, warum wir das überhaupt machen. Also, ich glaube, da haben wir sowohl unsere individuellen Geschichten als auch so eine gemeinsame Geschichte. Aber bei mir zum Beispiel war es so, dass ich sehr viel aus in klassischeren, sage ich mal, klinische Psychologiefeldern gearbeitet habe, also sowas wie Reha-Kliniken oder Tagesambulanzen, aber auch ein bisschen in nicht so traditionellere, ja, Formen von unterstützungspsychischer Gesundheit reingeschaut habe. Und was mich halt immer richtig, richtig doll geärgert hat, war, dass das Gesundheitssystem in Deutschland immer noch darauf ausgelegt ist, eher als Intervention zu agieren im psychischen Bereich. Das heißt, wir warten häufig so lange, bis wir so unglaublich belastet sind, dass dann eigentlich schon das Kind, ich sag mal, in den Brunnen gefallen ist. Also, dass man dann zur Therapie geht, zum Beispiel, oder sich halt erst Unterstützung suchst, wenn eigentlich das vorher viel sinnvoller gewesen wäre. Und die Psychologie gibt uns aber eigentlich super, super tolle Übungen, mit denen man regelmäßig seine psychische Gesundheit trainieren kann. Die kennt aber fast keiner, außer man geht zu Coaching oder verschiedenen Therapien oder ja, macht sehr, sehr viel Eigenrecherche, wo man dann natürlich selber erstmal filtern muss, was ist jetzt wirklich wissenschaftlich evidenzbasiert und was halt nicht. Und das war das, was mich super doll geärgert hat, dass Psychologie immer noch diesen Ruf hat von, ja, es ist halt einfach über Gefühle sprechen und es hat was mit Spiritualität zu tun oder das, worüber halt man nicht mehr spricht, weil Psychologie eigentlich unglaublich toll ist und halt tolle Übungen einem an die Hand geben kann. Und das war was, was mich spezifisch super, super doll geärgert hat. Und Raffi hat, glaube ich, kann er gleich nochmal selber sagen, ungefähr das Gleiche so durchgemacht, gedanklich. Und dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und haben halt gesagt, hey, das kann doch nicht sein. So, warum macht da niemand was? Warum wird das nicht geändert? Und so hat sich im Prinzip ReCreate dann gegründet, dass wir gesagt haben, wir müssen doch irgendwie klar machen, dass Psychologie, psychische Gesundheit, das Training eigentlich genauso ist wie das körperliche Training. Also man soll das auch mal wie ein Fitnessstudio betrachten, wo man einfach hingeht, man macht Übungen, man fühlt sich gut dabei, man redet darüber. Ich erzähle ja auch meinen Freunden stolz, dass ich gerade ins Fitnessstudio gehe und irgendwie, ich weiß nicht, Hantelbank mache ich jetzt nicht, aber irgendwie metaphorisch gesehen da Gewichte stemme und freue mich darüber. Und genau dasselbe möchte ich halt, dass die Menschen machen, wenn sie sich erzählen, dass sie im Bereich psychische Gesundheit eine coole neue Übung gelernt haben oder dass sie jeden Tag abends vorm Schlafengehen kurz 5 Minuten eine Atemübung machen und das halt super gut tut. Und das ist so das, was ja mich da oder uns beziehungsweise motiviert hat, das rauszutragen, den Menschen was an die Hand mitzugeben, eine gesellschaftliche Veränderung zu bewirken. Ja, Raffi, willst du noch ergänzen? Das war jetzt, also bin ich ein bisschen abgedriftet.
Ja, prinzipiell war ich ja auch einer dieser Menschen, die du beschrieben hast. Also ich habe schon während meines Studiums und auch der Zeit danach immer wieder mich mit dem Thema beschäftigt, habe mir Blogposts durchgelesen, Artikel dazu durchgelesen, wie man mit gewissen, ja, psychologischen Themen und Skills halt auch umgeht, was es mit Achtsamkeit auf sich hat und wie man daran arbeitet, sich besser konzentrieren zu können, wie man ausgeglichener wird und den inneren Dialog irgendwie quasi moderiert. Und all das habe ich in der Theorie aufgesaugt, aber es ist immer daran gescheitert, dass ich das nicht wirklich umsetzen konnte. Also ich wusste, okay, ich verstehe das, aber was bedeutet das jetzt? Also wie mache ich das tatsächlich und wie oft und wie lange? Und daraus ist dann dieser Dialog ja dann auch mit Rika entstanden. Wir sind ja schon länger befreundet gewesen. Und diese Idee zu sagen, man kann die Psyche genauso trainieren oder man sollte die Psyche genauso trainieren, wie man halt regelmäßig Sport macht durch Routine und durch Wiederholung. Und das führte halt dazu, dass wir sagen, ja, es ist ja wirklich wie ein Fitnessstudio. Du gehst dahin und jemand erklärt dir die Übung und dann siehst du zu, dass du sie so häufig und so regelmäßig wie möglich durchführst, um halt diese Routine aufzubauen, Learning by Doing quasi.
Warum ist das gesellschaftlich so schwierig? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, es gibt jetzt nichts, was wissenschaftlich nicht schon irgendwie erforscht ist, womit man den Leuten eigentlich was Gutes tun kann. Das heißt, wir haben eigentlich ihr wahrscheinlich aus den Lehrbüchern alles schon bekannt und müssten es doch eigentlich nur umsetzen. Also warum beschäftigen sich Krankenkassen nicht mehr damit? Warum beschäftigen wir uns in der Gesellschaft noch nicht so viel damit? Warum gibt es so viele schlechte Angebote auch? Also Rico, du hast es ja gesagt, man muss sich erstmal so ein bisschen durchwühlen, schauen, was gibt es da so. Kenne ich selbst, wenn man mal ein bisschen rumsucht im Internet, dann findet man 1000 verschiedene Apps und 1000 verschiedene Ansätze und weiß eigentlich gar nicht, hey, ist das jetzt wirklich was Gutes? Ist das was Schlechtes? Ist derjenige, der jetzt dahinter ist, irgendwie auch zertifiziert oder hat er das einfach mal so gemacht, weil er denkt, das ist richtig? Also warum ist das gesellschaftlich so schwierig in der Umsetzung? Und warum hat es immer noch dieses Stigma, hast du gesagt? Also warum ist es immer noch so negativ belastet? Also warum machen wir das nicht einfach, obwohl wir wissen, dass es richtig ist? Und ja auch die Krankheitsstände, wenn man mal so ein bisschen auf Statistiken auch drauf guckt, aus mentalen Gründen momentan stark nach oben gehen. Vor allem während und nach Corona hat das, glaube ich, nochmal so einen richtigen Peak auch bekommen.
Ja, ich würde da am Anfang dazu was zu sagen. Also erstmal so die Kurzantwort zu der Frage, warum da so ein Stigma im Prinzip noch immer herrscht. Ich glaube, weil viele Menschen verbinden im psychischen Bereich immer noch etwas, so sich Hilfe zu holen mit Schwäche. Also was absurd ist, weil ich meine, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann gehe ich halt einfach zum Arzt. Und da würde ja niemand sagen, oh, das geht aber ja gar nicht klar. Aber im psychischen Bereich, aus unerfindlichen Gründen, ist es immer noch so, dass Leute denken, ah, okay, wenn ich da jetzt was mache, dann zeigt das irgendwie, dass ich das nicht alleine schaffen kann. Und ich glaube, da hat sich halt aufgrund der letzten Jahre irgendwie so ein Bild geschaffen, was sich so krass verankert hat, dass wir das gerade nicht so richtig loswerden. Also ich glaube, es gibt schon bessere Entwicklungen da durch diese ganze Achtsamkeitsbewegung. Oder zum Beispiel in den USA ist ja auch so, da hat mittlerweile fast jede Person einen Therapeuten, Therapeutin und redet auch darüber. Das heißt, wir haben schon gute Entwicklungen da, aber dieses Stigma herrscht halt immer noch vor. Und zu diesem Punkt mit den schlechten Angeboten, also erstmal muss man sagen, der Begriff Coach oder Coachin ist halt nicht geschützt in Deutschland. Das heißt, jede Person kann sich so nennen, du kannst dich so nennen, Raffi kann sich so nennen. Und viele sehen halt eher so ihre Lebenserfahrung als Ressource an für das Coaching, was an sich erstmal nicht schlecht ist. Also es gibt ja auch viele gute Coaches, Coachinnen, die vielleicht nicht eine formelle Ausbildung gemacht haben, aber trotzdem ein super, super gutes Coaching machen. Das möchte ich nicht schlecht reden. Aber ich glaube halt, viele Menschen, gerade wenn man auf Social Media guckt, gerade im Bereich Jugendliche, auf so Snapchat, TikTok und Instagram, teilen einfach viele so Halbwissen. Also sehr viele Sachen werden einfach aufgegriffen. Gerade habt ihr das mitbekommen mit dieser Bewegung, wo auf einmal alle ADHS hatten, wo Videos gepostet wurden davon, was ADHS-Symptomatiken sind und alle sich darin gesehen haben. Und ich finde es gut, dafür Awareness zu schaffen, aber es ist halt wichtig, dass man die Inhalte, die man auch teilt, wirklich reflektiert und nochmal nachrecherchiert. Und gerade im psychischen Gesundheitsbereich gibt es halt sehr, sehr viele Sachen, die dann nicht evidenzbasiert sind, aber trotzdem verbreitet werden. Was auch erstmal nicht schlecht ist, aber trotzdem ein bisschen kritisch betrachtet werden soll, weil im psychischen Bereich halt auch viel Schaden damit angerichtet werden kann, wenn man, falsche Ratschläge da gibt oder Übungen macht, die vielleicht nur eine Symptomatik bekämpfen, aber nicht das, was dahinter steht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen halt schwieriger, weil es schwieriger ist, da, sage ich mal, den richtigen Weg zu finden im Vergleich zu körperlichen Bereich, wo man halt einen gebrochenen Arm hat und dann weiß man relativ gut, ganz gut, was für Medikamente halt wirken und wie die Behandlung ist. Und im psychischen Bereich ist es halt einfach nicht so einfach zu erkennbar für Leute, die halt nicht aus dem Bereich kommen. Und zu diesem, warum Unternehmen da nicht so viel machen, ich glaube, das ist auch ein Punkt, mit dem, wo wir bestimmt heute noch häufiger drüber sprechen werden, weil das natürlich auch für uns manchmal sehr frustrierend ist. Also jetzt nicht nur in der Rolle als Founder von unserem Startup, sondern wirklich auch persönlich, vielleicht auch mit dem psychologischen Background von mir, dass es mich manchmal sehr, sehr frustriert, wenn wir mit Organisationen sprechen und wir mit denen ja Programme etablieren für die Mitarbeitenden und dann aber Budgetkürzungen zum Beispiel sind und das Erste, an dem gespart wird, sind halt dann diese Sachen. Und das ist sehr, sehr frustrierend, weil immer noch in den Köpfen drin ist von zum Beispiel HR-Lern oder HR-Lerinnen oder CEOs, dass das Erste, wo man das oder das Wichtigste, was man erstmal angehen muss, sowas sind wie Optimierung von, weiß nicht, Prozessen, Maschinen, Technologien oder sowas, um die Produktivität zu steigern. Aber es gibt halt zahlreiche Studien, die zeigen, dass die Mitarbeitenden eigentlich eher die sind, die gefördert werden sollten, wenn es um Produktivität geht. Weil, also zum Beispiel eine höhere mentale Gesundheit zu höherem Engagement führt, zu bessere Entscheidungsfindung, zu mehr Leistungsfähigkeit, mehr Konzentration und so weiter. Aber das ist halt nicht so leicht greifbar, weil es halt eher schnelleren, sichtbaren Output verändert, wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, schaffe, meine Lieferkosten zu senken. Und bei meinen Mitarbeitern ist halt kein, okay, ich sehe so, ich mache jetzt was und sehe sofort eine Veränderung. Also individuell schon, aber halt nicht auf struktureller Ebene. Und das ist dann so unglaublich frustrierend, dass das nicht so richtig immer noch nicht in den Köpfen angekommen ist. Und das ist auch was, wofür wir halt natürlich einstehen, aber auch.
Ihr richtet euch ja jetzt vor allem überwiegend an Organisationen. Ist das ein Thema, mit dem sich Organisationen vor allem auch eigentlich beschäftigen sollten? Also wer trägt die Verantwortung dafür? Es ist ja jetzt ein Thema, was einem auch sehr persönlich trifft. Und es gibt ja jetzt auch keinen Standardprozess, den über alle Mitarbeitenden einfach ausrollen kann und kann sagen, jeder macht folgendes X-Programm und dann geht es uns allen wieder gut. Das wäre diese Prozessoptimierungsthematik, das funktioniert natürlich nicht. Sondern es muss ja teilweise auch sehr individuell geschaut werden, wer braucht welche Unterstützung, in welcher Form, in welchem Tiefgang, zu welcher Phase ja auch. Also klar, ihr sagt, man muss sehr viel vorbeugend auch aktiv sein, aber es gibt ja Phasen, die einfach auch durch gewisse externe Faktoren vielleicht stressiger, anstrengender sind, wo ich vielleicht auch mehr Unterstützung brauche. Und da gibt es Phasen, wo ich vielleicht wieder auch ein bisschen weniger Unterstützung brauche. Aber wer trägt diese Verantwortung, dass das auch getan wird? Sollten die Mitarbeitenden da auch privat viel, viel mehr investieren?
IT-Ausfälle sind teuer. Der letzte globale Zusammenbruch am 17. Juli kostete laut The Guardian Unternehmen mehr als 5 Milliarden Dollar. Die Lösung? Business Continuity Management. Melde dich jetzt zum kostenlosen Webinar von Seibert Media am 24. September an und lerne, wie du dein Unternehmen krisensicher machst. Erfahre, wie du Ausfallzeiten minimierst, Datenverluste verhinderst und schnell wieder handlungsfähig wirst. Infos und Anmeldung in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Oder sollten wir das gesellschaftlich gesehen eigentlich in den Firmen lösen, weil wir da einfach viel größeren Impact haben?
Ich glaube, eine strikte Trennung wird es da nicht geben. Also so wie bei allen Themen, die den Menschen betreffen, geht es erstmal darum, irgendwo eine ganzheitliche Perspektive zu schaffen, egal ob es Ernährung ist oder körperliche Gesundheit und dann halt auch psychische Gesundheit, mentale Stärke und alles, was damit einhergeht. Aber klar, natürlich verbringen wir halt einen Großteil unserer Zeit und unseres Tages halt auch in Unternehmen und Organisationen, also am Arbeitsplatz. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass diese Unternehmen halt auch diese Verantwortung sehen und halt auch wahrnehmen, ja, möglichst viel dafür zu tun, ein Umfeld zu schaffen, welches sich ja positiv auf die Gesundheit auswirkt und nicht ja negativ. Aber klar, es gibt hier keine klare Trennung. Das heißt, jeder von uns ist natürlich auch da ein Stück weit dafür verantwortlich, etwas dafür zu tun, gesund zu bleiben und daran zu arbeiten, halt fit und ja, stark zu bleiben. Aber Rika hat, glaube ich, auch ein paar Zahlen mitgebracht, wie quasi das Verhältnis da auch einfach ist.
Ja, genau. Ich wollte auch noch vielleicht was zu dem sagen, was du gesagt hast, weil ich finde, bei der Verantwortung ist mir super wichtig zu sagen, dass ich finde, man kann da wirklich keinen aus der Verantwortung rausziehen. Also trotzdem, ich finde, die Organisationen sind dafür zuständig, auch was bereitzustellen für die Mitarbeitenden. Da sehe ich einen großen Teil der Verantwortung, für Strukturen zu sorgen, die überhaupt ermöglichen, dass man seine psychische Gesundheit irgendwie fördern kann. Aber trotzdem kann man sich nicht selber da rausnehmen natürlich. Also trotzdem können wir ja nicht sagen, ja, die Organisation an sich ist erstmal schuld, wenn das nicht klappt, sondern jeder kann immer noch seinen eigenen Teil dazu beitragen. Und das, was Raffi meinte, ist halt, dass wir ein Drittel der Lebenszeit bei der Arbeit verbringen. Also das sind ungefähr, wenn man das umrechnet, 90.000 Stunden, die wir in unserem Leben bei der Arbeit verbringen. Und deswegen finden wir zum Beispiel auch super, super wichtig, dass die Organisation eben dann diesen großen Teil, den wir mit unserem Leben dort verbringen, dafür nutzen, auch eine positive Veränderung zu bewirken oder positives Leben zu ermöglichen. Und als zweiter Punkt finde ich, warum die Organisation oder warum es so wichtig ist, dass die Organisation sich damit auch beschäftigt und nicht nur wir als Privatperson, ist einmal, weil ja auch das Arbeitsumfeld einen unfassbar dollen Einfluss hat auf uns. Also das kennt ja jeder von uns. wenn man sich mal überlegt, wir gehen ja nicht zur Arbeit, arbeiten dann nur, reden mit niemandem, haben gar keinen Einfluss und gehen einfach wieder nach Hause, sondern wir sprechen dort mit Leuten, wir sind gestresst vielleicht von der Arbeit, wir haben einen Leistungsanspruch an uns, wir möchten uns irgendwie engagieren oder auch nicht, wir haben irgendwie Druck, der auf uns einprasst. Also da sind ja super viele Sachen bei der Arbeit, die uns wirklich beeinflussen. Und ich finde, dann ist es doch, wenn wir in Anbetracht der Tatsache, wie lange wir dort verbringen, noch wichtiger, dass dieses Arbeitsumfeld ansatzweise positiv ist. Und es hat ja auch total wirtschaftliche Vorteile für das Unternehmen oder die Organisation selber, da uns zu unterstützen. Oder auch, also nicht nur von, wie gesagt, Produktivität, Outcome und so weiter, sondern auch in Bezug auf, weiß nicht, Recruitingsmaßnahmen, Talentgewinnung, Mitarbeiterbindung und so weiter. Von daher, und eine gesetzliche Verpflichtung, das ist aber schon wieder ein anderes Thema. Aber ja, deswegen glaube ich wirklich, von organisationeller Ebene ist es unabdingbar und das wird immer, immer mehr kommen und es werden auch immer mehr Organisationen verstehen, wie wichtig es ist, da eben Support zu leisten und zu ermöglichen, dass wir als Individuum überhaupt was dafür machen können. Weil man kann die besten Tools, die besten Übungen kennen, Therapie, Coaching, sonst was machen. Wenn man dann zur Arbeit geht und dort ein super destruktives Umfeld ist, dann bringt mir das alles nichts. Nee, das sage ich für nicht gesagt. Das bringt mir schon was, aber nicht so viel, wie es könnte. So.
Ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Also die Basis im Umfeld, also der Arbeitsplatz muss per se schon mal ein bisschen gut, also gutmütig sein. Ansonsten kann man natürlich machen, was man möchte. Wenn die Rahmenvoraussetzungen nicht gut sind oder nicht vorhanden sind, dann klar, dann wird es natürlich super schwierig und irgendwann kann man das auch privat nicht mehr ausgleichen. Spätestens dann sollte der Zeitpunkt sein, sich vielleicht mal etwas umzuorientieren. Aber ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Du hast ein paar Statistiken mitgebracht. Ich bin gespannt, was dabei ist. Mich würde auch vor allem interessieren, warum sind die Amerikaner schon wieder da die Vorreiter? Und du hast gesagt, da hat fast jeder irgendwie externe Hilfe und redet vor allem auch positiv darüber, dass er das tut. Warum machen wir Deutschen das schon wieder nicht? Also ich habe das Gefühl, gesellschaftlich gesehen hat das bei uns hier noch ein größeres Stigma, als das vielleicht in Amerika der Fall ist. Was gibt es so Zahlen? Wie kannst du so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
Ja, also da, ich hatte jetzt nochmal das extra rausgesucht, was so zum Beispiel wirtschaftliche Auswirkungen angeht, weil ja immer gerade bei deutschen Organisationen häufig, wie gesagt, der Gedanke vorherrscht, ah nee, erstmal, wenn wir sparen müssen, sparen wir erstmal an den Mitarbeitenden oder erstmal in diesen Zusatzangeboten für die Förderung zum Beispiel Gesundheit. Und das ist ja weniger Studien, die jetzt wirklich sich deutsch, also im deutschen Bereich, aber sehr, sehr viele Studien im US-Bereich. Und da haben die zum Beispiel bezüglich wirtschaftlicher Kosten alleine von unbehandelten psychischen Gesundheitsproblemen gezeigt, dass zum Beispiel Depressionen und Angstzustände die globale Wirtschaft jährlich etwa 1 Billion US-Dollar kosten. Und das sind nur die Produktivitätsverluste, die dadurch eben entstehen, durch diese unbehandelten Gesundheitsprobleme, allein nur von Depression und Angst. Und das, man muss immer sagen, bei diesen Studien gibt es halt eine Dunkelziffer, die viel, viel größer ist, weil das ja immer nur, man muss sich das so vorstellen, das wird meistens über Interviews oder Fragebögen abgefragt. Und da gibt's ja, sind ja immer noch Menschen dabei, die zum Beispiel selber sich gar nicht ihrer Belastung bewusst sind und oder noch keine Diagnose erhalten haben oder das aufgrund von Stigmatisierung gar nicht angeben wollen. Das heißt, die Dunkelziffer ist immer, immer viel größer.
Das ist eine sehr, sehr große Zahl. Mich würde jetzt nochmal so, bevor wir gleich nochmal tief in das Thema einsteigen, so interessieren, wie pitcht ihr denn jetzt? Jetzt gibt es da Führungskräfte, die sitzen da, sind vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, unaufgeklärt, um es vorsichtig auszudrücken. Was erzählt ihr denen denn jetzt, warum die Organisation sich damit beschäftigen muss? Jetzt zu sagen, hey, das kostet die Wirtschaft, so eine große Summe ist wahrscheinlich jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, warum die Leute das am Ende machen, oder?
Nicht zwingend. Also vor allem geht es erstmal, wenn wir vor Unternehmen pitchen oder das Produkt oder das Fitnessstudio für mentale Stärke präsentieren, dann geht es erstmal darum, ja, Mitarbeitergesundheit erstmal im Allgemeinen zu fördern und zwar halt als, ja, als Benefit, als weiteren Benefit, wie jetzt auch ein Zugang zum Fitnessstudio oder jetzt ein Bike-Leasing oder alles, was damit einhergeht, um halt auch attraktiv als Arbeitgeber zu sein, als Unternehmen zu sein, aber halt auch wirklich aktiv ein Part daran zu haben, etwas für seine Mitarbeitenden zu machen. Und genau das ist quasi das, was am Ende halt auch Anklang findet, weil wir eine Herangehensweise haben, die halt sehr einfach und verständlich ist und halt auch irgendwo eine gewisse Attraktivität hat. Also trainiere deine mentale Stärke, wie du deinen Körper trainieren kannst, ist halt etwas, was jeder verstehen kann und jeder kann damit etwas anfangen. Und das ist halt das, wo wir meistens halt dann schon irgendwo auf offene Ohren stoßen und dann halt auch irgendwo Neugier erzeugen, um dann halt ins weitere Gespräch zu kommen. Und spätestens dann, wenn es darum geht, halt auch die psychologische Seite dahinter halt auch nochmal darzustellen und daraus zu kristallisieren, wird dann halt auch ganz schnell klar, dass da halt auch was dahinter steckt. Also dass es jetzt keine Sache ist, die einfach nur nice to have ist, sondern dass es tatsächlich auch nachweislich und ja wirksam ist.
Ja, ich würde das auch noch ergänzen. Also ich glaube, man kann einmal sagen, was sagen, wie pitchen wir das so allgemein und wie pitchen wir dann eher unsere Inhalte vielleicht. Und zu dem, wie wir es allgemein, was wir allgemein sagen, ist halt, dass wir meistens darauf hinweisen, dass die Förderung der mentalen Stärke oder alleine die Umsetzung von BGM ja nicht nur ein moralisches Muss ist, teilweise wirklich ja gesetzlich einfach vorgegeben ist, sondern auch total wirtschaftlich sinnvoll ist, wie ich eben gesagt hatte. Und das irgendwie ist jetzt gerade aufgrund, also du hast ja selber schon gesagt, Florian, eben, dass wir merken, gerade seit Corona, wie unglaublich doll der Druck ansteigt oder Stress am Arbeitsplatz, wie belastet wir sind, dass die Anzahl psychischer Erkrankungen zum Beispiel extrem steigt. Und ich glaube, jetzt ist mehr Zeit denn je, dass wir den Menschen irgendwie in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie auch stellen oder eine Kultur schaffen, die eben mentale Gesundheit fördert und Stigmatisierung halt entgegenwirkt. Und das können wir halt eben, diese ganzen Gesundheitsaspekte lassen sich halt nicht dadurch einfach regulieren, dass wir halt einen Obstkorb hinstellen oder mal, weiß nicht, ein Feierabendbier trinken. Sicherlich auch, aber halt, es reicht halt nicht mehr aus. Und lange Zeit haben Organisationen halt eher das als Lösung gesehen, mal einen Workshop einfach reinzuwerfen. Aber dieses punktuelle einfach reinwerfen von irgendwelchen Angeboten, das kennen wir auch selber. Jeder wahrscheinlich von uns war, oder auch von den Hörer, Hörerinnen, war sich ja schon mal bei einem Workshop, dachte sich bei dem Workshop, oh wow, cool, voll spannend. Dann hat das vielleicht eine Woche lang gehalten und dann war es alles wieder vergessen. Und ich finde, das zeigt halt, dass das keine gute Herangehensweise ist, keine nachhaltige. Und deswegen komme ich zu dem zweiten Punkt, wie wir so, was wir bezüglich unserer Inhalte zum Beispiel sagen, dass bei uns diese Herangehensweise mit dem mentale Stärke trainieren, Fitnessstudio-Assoziation, baut halt einmal Stigma ab, weil es eben kein defizitorientiertes ist nach dem Motto, hey, du hast da ein Problem, dann mach mal das. Das ist übrigens der Grund, warum viele, viele vergleichbare Angebote, die es gibt, nicht wirklich genutzt werden von Mitarbeitenden, weil vieles halt immer noch darauf basiert, du musst dir erstmal eingestehen, dass du ein Problem hast und dann machst du was dafür. Und bei uns ist halt eher ein, hey, egal wo du gerade stehst, ob du belastet bist oder nicht belastet bist, hier mach doch mal die Übungen, die sind spaßig und sind cool und helfen dir auch noch. Und deswegen ist, glaube ich, das einmal bei uns was es erleichtert, den Zugang erleichtert. Und gleichzeitig auch, dass wir durch die App zum Beispiel was Kontinuierliches anbieten. Also nicht ein, eben nicht dieses, wir werfen was rein und dann trainieren die das, sondern meistens fangen wir zum Beispiel mit einem Onboarding-Workshop an, wo es ins Thema mentale Stärke reingeht. Und durch die App-Nutzung kann man halt über Monate lang noch weiter die Inhalte trainieren. Also es geht nicht einfach aus dem Kopf raus, sondern es bleibt halt da. Und das ist, glaube ich, was uns da auch sehr, sehr wichtig ist und was bisher auch eigentlich ganz gut angekommen ist.
Wie stark sind so die Auswirkungen dann davon? Also lass uns mal so ein bisschen über die positiven Dinge dann davon auch sprechen. Und vielleicht nochmal vorab, wie viel Zeit sollte man da so investieren? Also wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, bin ich eine Stunde da, also dreimal in die Woche gehe, habe ich 3 Stunden investiert, plus an Abfahrt und Duschen und so weiter. Wie viel Zeit sollte man sich für das Thema nehmen? Ist es so ein 5-Minuten-Ding pro Tag? Ist es so 3-mal die Woche eine halbe Stunde? Was ist da so ein bisschen so der Durchschnitt, den man investieren muss, damit auch die Leute da draußen mal so ein Gefühl dafür bekommen, okay, was bedeutet denn das jetzt? Weil manche denken so, ein Fitnessstudio, oh, ich muss 6-mal die Woche gehen und eine Stunde, das schaffe ich nicht. Sondern wie viel Zeit bedarf es denn so ungefähr, um auch in das Thema, sagen wir mal, sinnvoll auch zu starten? Also anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, kann ich ja daheim auch ein HIIT-Workout zum Beispiel machen und sagen, hey, ich mache jetzt irgendwie so 1/4 Stunde HIIT-Workout, ist jetzt vielleicht dann nicht so effektiv, wie wenn ich 1 Stunde im Fitnessstudio war und Vollgas gegeben habe. Aber es reicht zumindest, um so ein gewisses Level auch zu halten oder zumindest ein gewisses Grundfitness auch zu haben. Wie ist das
ja,
bei euch?
Ich finde das super, dass du das so fragst. Das liebe ich immer, weil meine Antwort darauf eigentlich immer ist, es reichen 5 Minuten am Tag, um seine mentale Stärke zu trainieren. Ganz einfach. Man kann das, viele Übungen kann man sogar machen, während man Zähne putzt oder auf dem Klo sitzt oder, ich weiß nicht, auf den Bus wartet. Natürlich, wenn du fragst, wie lange dauert es, um das Thema wirklich komplett zu erfassen und da reinzugehen, dann ist es wie bei jeder Thematik, glaube ich, dass wenn man halt sich schon damit einmal intensiv beschäftigen sollte, was ist mentale Stärke, was bedeutet das, was gehört da alles zu und vor allen Dingen trainiert ja auch nicht jeder Mensch seine mentale Stärke gleich. Also es gibt da ja trotzdem Präferenzen, so wie es beim Sport Präferenzen gibt. Da muss ich mich auch, bevor ich ins Fitnessstudio gehe, kurz damit beschäftigen, was ist denn überhaupt mein Ziel? Möchte ich, weiß nicht, klassisch Bauch, Beine, Po machen? möchte ich richtig pumpen und heftige Oberarmmuskeln haben. Das ist, glaube ich, was ein bisschen mehr Zeit am Anfang erfordert. Aber wenn ich das einmal mir überlegt habe, dann gibt es zahlreiche Übungen, die nicht länger als 5 Minuten dauern, aber trotzdem extreme effektive oder extreme Wirkungen ermöglichen. Natürlich gibt es trotzdem auch Übungen, auch zum Beispiel bei uns in der App, die dauern dann 10 bis 15 Minuten. Das sind halt welche, die zum Beispiel ein bisschen tiefer reingehen, ein bisschen mehr so Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung fördern. Aber grundsätzlich gibt es unglaublich viel, was man in kurzer Zeit machen kann. Oder Raffi, wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass es auch gar nicht so wirklich um die Dauer geht. Also 5 Minuten pro Tag reichen vollkommen aus. Es geht aber auch vielmehr um die Regelmäßigkeit. Also das Schöne daran ist ja, so eine App kann ich ja wirklich, wie Katja schon so schön gesagt, egal ob ich auf dem Klo sitze oder auf dem Bus warte, einfach mal aufrufen. Natürlich ist es ein bisschen schöner, wenn ich dabei gerade irgendwo ein bisschen mehr Ruhe habe. Also schon eher auf dem Klo als an der Bushaltestelle. Aber es geht vor allem darum, halt das regelmäßig zu machen. Also möglichst jeden Tag und ja, so viel Zeit natürlich es geht, aber 5 Minuten reichen komplett aus. Es geht halt darum, diesen Impuls zu schaffen und halt auch diesen Impuls irgendwo aufrechtzuerhalten, sich mit dem Thema zu beschäftigen und halt auch irgendwo einen Zugang dazu aufzubauen und den aufrechtzuerhalten. Und der Rest kommt dann quasi wie von ganz allein und die Übung wird immer mehr, ergibt immer mehr Sinn und funktioniert immer besser und erfordert halt auch gar nicht mehr diesen Aufwand, sondern wir integrieren das Ganze halt auch einfach in unseren Alltag und auch in unsere Denkweise und das ist halt das, was richtig gut funktioniert und das passiert halt schon nach wenigen Tagen.
Also halten wir schon mal fest, Zeit ist keine Ausrede, sich nicht damit zu beschäftigen, weil 5 Minuten am Tag sollte man irgendwo finden können. Vielleicht nicht jeden Tag, manchmal gibt es stressige Tage, aber 5 Minuten kriegt man auf jeden Fall die Woche mehrfach hin. Und auch mal eine Session mit 10 Minuten dann auch. Gerade wenn man sagt, man kann das auch unterwegs machen, also auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit vielleicht weg, vielleicht morgens im Bad, je nachdem. Also man findet auf jeden Fall diese Absolut. Zeit in irgendeiner Form. Kommen wir mal zu diesen positiven Auswirkungen dann auch. Also was stellt ihr fest bei Organisationen, die das jetzt flächendeckend ausrollen und auch erfolgreich ausrollen? Was das bedeutet, wenn es nicht erfolgreich ist oder wie dieser Rollout funktioniert, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber erstmal so, welche positiven Faktoren haben sich entwickelt? Also auch bei den Einzelpersonen, bei den Teams, aber auch auf die ganze Organisation hinaus.
Also erstmal findet das Thema überhaupt dann statt. Das heißt also, es wird darüber geredet, es wird eine Plattform geschaffen und auch irgendwo ein Bewusstsein dafür geschaffen, überhaupt über das Thema mentale Stärke oder mentale Gesundheit im Allgemeinen halt auch zu reden. Das ist schon mal der erste positive Effekt. Je mehr Mitarbeitende und Beteiligte erstmal mit an Bord sind, desto besser, um überhaupt halt genau flächendeckend das Ganze zu platzieren. Und das Feedback, was wir dann bekommen, was die Nutzung der App angeht, was die Meetups angeht, also jetzt, ob es jetzt kleine Workshops sind oder regelmäßige Meetings, die wir dann einmal alle 4 Wochen oder alle 3 Monate, je nachdem, ganz unabhängig machen, ist halt dann das, dass alle irgendwo in irgendeiner Art und Weise sich bewusster geworden sind darüber, dass das ganze Thema halt einen so hohen Stellenwert hat.
Aber was verändert sich auf die Arbeit auch wirklich direkt? Also was stellt ihr fest? Machen die Organisationen dann auch so kleine Studien, Umfragen? Es gibt weniger Krankheitsstände, kündigen weniger Leute, also gibt es auch so Side-Effekte. Und was passiert so in den Teams? Also merken die Teams auch einen Boost, was so Entscheidungsfreudigkeit angeht, was aber auch Themen wie psychologische Sicherheit angeht, was Empowerment sozusagen auch angeht? Also wie fit ist so ein Team dann auch? Wie ist die Leistungsfähigkeit auch? Also stellen die Organisationen diese Dinge dann auch fest?
Ja, da würde ich noch mal was zu sagen. Also neben den Sachen, die Raffi auch gesagt hat, ne, also so auf individueller Ebene, sowas wie, weiß ich, höhere Resilienz, mehr Selbstvertrauen, mehr Stressbewältigung, ist das, was wir von den Teams oder von den Mitarbeitenden als Feedback erhalten, zum Beispiel, dass es extrem bessere kommunikative Fähigkeiten gibt in der Gruppe, also was dann wiederum zu zum Beispiel einer verbesserten Zusammenarbeit führt oder in der Teamdynamik einfach auch super viel macht. Also zuletzt hatten wir eine Organisation, mit der wir ganz viel über so positive Kommunikation gesprochen haben, wo sich die ganze, ja, sowohl der tägliche Umgang miteinander verbessert hat, aber auch die Kommunikation auf professioneller Ebene. Also einmal dieses, wie unterhalte ich mich in der Mittagspause mit meinen Kollegen, Kolleginnen, wie fördere ich da die Teamdynamik, aber auch im Kontext von der Arbeit an sich, also von professioneller Ebene. Dann natürlich sowas wie bessere Kommunikationsfähigkeit, höhere Produktivität oder Leistung oder einfach auch Stressmanagement. Also ein großer Teil von mentaler Stärke ist ja auch Ressourcen aufbauen, um mit Herausforderungen besser umgehen zu können. Und sowas wie, wir arbeiten mit vielen Organisationen zusammen, die als hochbelastete Berufe gelten. Also zum Beispiel Einsatzkräfte oder im medizinischen Bereich, wo einfach ein extremer Druck da ist. Und da haben wir wirklich teilweise schon nach dem ersten Workshop oder beziehungsweise eine Woche später Feedback erhalten, dass die Übungen, die wir mit denen gemacht haben, sofort angewendet wurden. Und da war ich, weiß nicht, also teilweise ganz witzig, wo dann zusammen in der Mittagspause eine meiner Lieblingsübungen, so eine Butterfly- bzw. Exercise-Übung gemacht wurde, wo die das einfach mit etabliert haben in ihr Team. Und das ist irgendwie super, super schön zu hören. Ansonsten überlege ich, was wir noch so an Feedback bekommen haben. Vielleicht eine bessere Konfliktlösung. Da fällt mir auch gerade ein konkretes Beispiel ein, wo im Prinzip, als wir mit der Organisation angefangen haben zu arbeiten, so ein Change-Prozess gerade angefangen hatte, aber noch gar nicht so ein großes Ding war. Und dann eher durch Zufall in der Mitte der Zusammenarbeit, ja, da eine Extremsituation stattgefunden hat, wo sich ja die Hälfte der Organisation einmal auf links gedreht hat. Und da zum Beispiel war es super toll, weil wir dann präventiv ja schon dafür was gemacht haben, was die dann in der Situation konkret anwenden konnten. Das war natürlich super schön dann. Aber wenn man das als einen Faktor zusammenfassen möchte, weil ich schon wieder super viel gesagt habe, würde ich sagen, einfach allgemeine positiven Einfluss in der Unternehmenskultur und das eben auf verschiedene Aspekte bezogen. Das wäre so meine Antwort, wenn du mich fragst in einem Satz, was hat sich da positiv verändert? Weil für mich zu einer Unternehmenskultur gehören eben all diese Aspekte, die ich gerade eben gesagt habe. Ja, und nee, sorry, ein Aspekt, würde ich da noch sagen, der mir einfach das eigentlich der wichtigste, finde ich, mit. Also gerade in Bezug dessen, wie viele Organisationen gerade Probleme dabei haben, im Bereich Rekrutierung oder Mitarbeiterbindung. Weil es gibt ja eine extrem krasse Fluktuation derzeit und Schwierigkeiten an neue Mitarbeitende zu kommen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den wir mit am häufigsten hören, dass halt wirklich Personen sich und entscheiden, im Unternehmen zu bleiben, weil eben Angebote angeboten werden, die die Gesundheit der Mitarbeitenden fördern. Weil wenn ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Unternehmen bin und mir fängt es irgendwie an, schlecht zu gehen, dann ist meistens das Erste, was mir einfällt, dass halt bei der Arbeit was nicht funktioniert, dass das so der Hauptgrund ist. Und viele vergessen halt, dass man da natürlich super viel aber auch gegen machen kann. Wenn dann die Organisation was anbietet, was mir dabei hilft, dass es mir besser geht, ist das für viele ein Grund, dort zu bleiben. Das heißt, in Bezug auf Mitarbeiterbindung ist das ein super wichtiger Faktor. Und das macht eben einen krassen Unterschied, ob ich da einen Obstkorb hinstelle oder ob ich sage, hey, hier ist jemand, ich weiß nicht, bei unserem Personal Training zum Beispiel, mit dem du sprechen kannst darüber, was du gerade für Probleme hast. Oder hier, wir bieten eine App oder einen Workshop oder was auch immer an, damit wir dich unterstützen können darin. Wir sehen, dass es dir nicht gut geht und wir möchten dir dabei helfen. Und das ist für viele ein super, super großer Faktor.
Das sind ja schon sehr, sehr viele Dinge, auch in der Breite vor allem. Also du hast jetzt Kommunikationsfähigkeit angesprochen, du hast Resilienz gesagt. Das sind ja jetzt nicht nur Dinge, die so rein auf mich bezogen sind. Also im Sinne von, wie fit, wie vital fühle ich mich sozusagen auch an dem Tag? Wie selbstsicher bin ich vielleicht auch Entscheidungen? Wie gut kann ich Unsicherheiten aushalten? Also es geht ja dann auch zum Beispiel so rein, also Ungewissheiten sind halt de facto so klar, wie dass die Sonne jeden Tag aufgeht. Also die gibt es da draußen halt einfach. Da kommt man nicht drum herum. Und was, glaube ich, auch ein Faktor ist, warum der Druck größer geworden ist, weil diese Ungewissheiten auch einfach mehr geworden sind da draußen. Also man kann kaum noch sagen in den Organisationen, wie morgen das Geschäft aussieht, weil da muss man jetzt noch nicht mal von großen Disruptionen sprechen, sondern es gibt einfach so viele Ungewissheiten. Da ändern die Kunden ihre Meinung, da ändert sich irgendwas in der Lieferkette, da tauchen Probleme auf. Also es gibt so viel, was irgendwie unklar ist. Und das erfordert oder erzeugt ja auch sehr viel Stress bei jedem Einzelnen. Gerade wenn eine Organisation in ihrer Prozesse nicht gerade modern aufgestellt ist und eher starr auf solche Elemente auch reagieren kann. Das ist etwas, was wir am Anfang angesprochen haben, wenn die Grundbasis der Organisation auch nicht da ist. Also keine moderne Organisation, wo die Mitarbeitenden auch kein Enablement haben, auf solche Dinge super gut zu reagieren. Also wo es sozusagen ganz viele Haltungen und ganz viele Rahmenparameter gibt, dass die Leute gut darauf reagieren können, erzeugt das ja nochmal einen viel größeren Stressfaktor. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man sehr viel bei sich selbst arbeiten kann. Aber dann hast du jetzt ja auch Dinge angesprochen, wo sozusagen viel eher in der Gemeinschaft auch passieren kann, eben durch andere Konfliktlösungen, wo ich jetzt als Einzelner nicht nur dafür verantwortlich bin, sondern auch mindestens mal der Gegenüber oder die Gegenüber ja auch mit dafür verantwortlich ist, wie gut das am Ende des Tages funktioniert. Und Kommunikation ist auch mindestens aus zwei Personen bestehend. Da bringt es nichts, wenn ich super gut kommuniziere, wenn der oder die andere mir gegenüber das eben nicht so gut kann. Hast du noch andere Beispiele, was so in die Breite geht? Gerade wenn wir gleich nochmal so ein bisschen auch über Erfolgsmessungen ausgehen. Du hast jetzt gerade vom Recruiting zum Beispiel ja auch schon gesprochen. Das wäre etwas, wo man ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr klar messen kann. Warum bleiben die Leute da und kündigen nicht? Das kann man definitiv ja auch an diesen Faktoren ausmachen. Und warum man Bewerber bekommt oder Bewerberinnen bekommt, das kann man daran ja auch messen. Vor allem, wenn diese Punkte dann positiv genannt werden.
Also zusätzlich zu den Sachen, die ich eben gesagt habe, natürlich die Hard Facts, sowas wie Fehlzeiten, also Abwesenheitstage natürlich. Das ist, glaube ich, das, was so am leichtesten ersichtlich ist, am einfachsten auch zu erfassen ist. Sonst gibt es ja Tools auch für Mitarbeiterzufriedenheit oder Engagement allgemein. Also auch da ein Beispiel, wo wir eine Organisation hatten, wo im Prinzip die Mitarbeitenden aufgrund gerade einer belastenden Situation mehr machen mussten, als eigentlich in ihrer Jobbeschreibung steht, was ja auch teilweise häufiger so ist. Aber da konnte man ganz klar sehen, wie sich das verändert hat, wie am Anfang die Mitarbeitenden zum Beispiel eher nur so auf sich geguckt haben und gar keine Lust hatten, etwas zu machen, was halt über ihren Kompetenzbereich gerade hinausgeht. Und dann zu sehen, wie zum Beispiel durch die Förderung der mentalen Stärke, der Förderung der Team-Dynamik, dann aber halt das Team wieder zusammengewachsen ist und eben mehr Engagement gezeigt hat. Ich überlege gerade, was mir noch einfällt. Sonst natürlich, was ich vorhin gesagt hatte, Produktivität oder Leistung an sich. Also natürlich können wir gucken, wie verändert sich halt der Output? Also wie werden Projekte abgeschlossen? Wie verändert sich Verkaufszahlen? Oder zum Beispiel im Vertriebsbereich oder, weiß ich, ne, KPIs sich anzuschauen und so weiter. Ich habe sowas wie Stresslevel, muss ich nicht extra sagen. Das ist was, was man sowohl einfach, ich sag mal, stumpf durch Beobachtung ersichtlich ist, aber auch sehr gut messbar ist. Oder wie wird mit Konflikten umgegangen? Und wenn wir auf, ich meine, wir können ja auch mal weggehen nur von der Mitarbeitenden-Ebene und hochgehen auf die Führungsebene. Führungskompetenz ist auch was, was leicht erkennbar ist, wenn sich da was verändert, im positiven sowie im negativen Bereich. Und da würde ich auch sagen, das ist was ein Output ist, den man leicht messen kann.
Wie stark, wenn wir gerade über die Führungskräfte sprechen, wie stark ist der Einfluss der Führungskräfte? Also welches Vorbild müssen Führungskräfte einnehmen, damit das Thema Mental Health in der Organisation auch Einklang findet?
Also Führungskräfte sind natürlich das ultimative Vorbild in jeder Organisation. Das heißt also, Menschen haben die Gelegenheit, gute Kommunikation und halt Empathie vorzuleben und entsprechend auch hochzuhalten, die Wichtigkeit hervorzuheben und alles, was damit einhergeht. Das heißt also, die Führungskräfte haben halt quasi den größten Einfluss darauf, wie das Ganze auch im Unternehmen angenommen wird. Und vor allem erstmal im Team natürlich in die Praxis umgesetzt wird, um dann halt irgendwie auf kurz oder lang die ganze Organisation damit in Anführungszeichen ja anzustecken.
Ich würde das auch noch ein bisschen ergänzen. Grundsätzlich erstmal, was Raffi gesagt hat, absolut. Ich finde, Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion einfach. Das heißt, erleben wir auch häufig, dass die Organisationen halt einfach nur ein Angebot reinschmeißen und dann denkt man, okay, super, jetzt habe ich was meinen Mitarbeitern angeboten, fertig. Aber so funktioniert es halt nicht. Also klar, so kann es auch funktionieren, aber so ist es halt nicht gut und nicht richtig. Und zwar sollte sowas immer in ein Gesamtkonzept mit integriert werden. Und das erleben wir auch häufig, dass wir merken, wenn die Führungskräfte nicht als Vorbild vorangehen, zum Beispiel die Angebote mitmachen, sich da irgendwie für einsetzen, dann wird es halt einfach nicht wirklich ernst genommen. Also es sollte immer als ganzheitliche Maßnahme verstanden werden, solche Gesundheitsinterventionen oder präventiven Angebote und nicht nur als punktuelles, wir schmeißen da jetzt mal was rein. Also man möchte ja auch langfristige, nachhaltige Auswirkungen haben und nicht nur einfach einzelne Sachen damit mit reinschmeißen. Das heißt, sowohl mit Bezug auf Kommunikation, aber auch Unterstützung, sollten Führungskräfte da wirklich Zeit rein investieren und das auch mittragen natürlich.
Inwieweit, also ich denke jetzt gerade so ein bisschen an Transparenz an solchen Stellen, also tu Gutes und rede darüber. Wie stark müssen die Leute intern auch darüber reden, dass sie diese Angebote annehmen? Also gerade die Führungskräfte, dass sie im Team sagen, hey, ich habe mich heute Morgen wieder 10 Minuten damit beschäftigt, habt ihr auch schon. Ist das was Positives? Hat das einen positiven Impact? Ich denke da gerade schon ein bisschen so an Gamification, dass man so ein bisschen sieht, hey, wer beschäftigt sich super viel damit? Wer hängt vielleicht noch so ein bisschen hinten dran? Ist das eher was Positives, dass man daraus so ein bisschen auch so eine offene Challenge und so ein bisschen auch Transparenz reinbringt und so eine Motivation reinbringt, sich auch regelmäßig mit zu beschäftigen. Man sieht, ey, guck mal, alle Führungskräfte haben jetzt hier diesen Monat schon 100 Stunden investiert oder vielleicht ein bisschen viel, aber schon viele Stunden investiert. Das scheint ja richtig gut zu sein, das muss ich auch mal machen oder es scheint ja committed zu sein, ich darf das jetzt auch machen. Ist das was Positives oder sollte man das eher nicht so öffentlich machen und so, ja, gamifizieren, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern sollte man das wirklich auf dieser individuellen Ebene auch betrachten und eher gucken, dass man natürlich Transparenz reinbringt im Sinne von, welche Auswirkungen hat das, wie positiv ist das und auch das Commitment den Leuten gibt, sich damit beschäftigen zu können, indem man vielleicht auch Arbeitszeit zur Verfügung stellt etc. Was ist da so der richtige Ansatz im Rollout?
Also das ist ja das, was wir mit ReCreate fördern wollen und diesen Dialog entsprechend auch, ja, mehr in die Mitte und in die Öffentlichkeit drücken wollen, dass es halt auch Spaß machen kann, seine mentale Stärke zu trainieren und darüber zu reden. Also das ist ja einer der Wege, dieses Stigma halt auch tatsächlich nach und nach aufzulösen und zu sagen, es geht gar nicht darum, jetzt ganz tief über seine Schwächen zu sprechen, sondern halt auch einfach nur zu sagen, hey, ich beschäftige mich mit dem Thema und das hilft mir dabei, mich besser zu fühlen. Und das macht sogar auch ein Stück weit Spaß. Und ich merke halt sogar auch was davon und es gibt mir was. Und beim Fitnessstudio ist es ja auch so, dass wir darüber reden, uns gegenseitig zu unterstützen und zu motivieren und uns dabei zu helfen, halt gesund zu bleiben oder stärker zu werden, fitter zu werden. Diese Parallele schlagen wir hier halt auch und fördern dann dadurch quasi die Kommunikation in der Mitte der Gesellschaft.
Und ich glaube, man kennt das ja vielleicht auch von so Schritt-Challenges oder vom Laufen gehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich wieder anfange, joggen zu gehen, dann erzähle ich das immer möglichst vielen Leuten, damit ich dann auch motiviert werde. Oder ich frage Leute, ob sie mitmachen wollen. Und dann unterstützt man es ja gegenseitig. Und genauso kann man das halt auch bei diesen Angeboten mit der mentalen Stärke sehen. Also umso mehr ich darüber mit anderen Leuten spreche, umso mehr Leute ich vielleicht animiere, dass man gemeinsam mal was von diesen Sachen macht. Und da gibt es viele Übungen, die man auch zusammen machen kann. Umso schöner ist es doch. Also das fördert halt einmal, was Rafi schon gesagt hat, natürlich erstmal die Akzeptanz, aber es fördert auch die Teilnahme daran. Also dieses, dass ich halt Lust habe, das zu machen, dass ich darüber sprechen kann, dass man sich auch darüber unterhält, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut, sich austauscht über Dinge, die man vielleicht gerne, sehr gerne mag. Und ich glaube, es geht gar nicht anders als da. Oder ich würde mir unglaublich wünschen, dass darüber mehr gesprochen wird, weil nur dann können wir auch gegen diese Stigmatisierung vorgehen. Also auch das Thema wie zum Beispiel, was ich erst am Anfang gesagt hatte, bezüglich Achtsamkeit. Das war ja auch was, den Begriff der Achtsamkeit gibt es schon unglaublich lange. Das war aber was halt eher so in einem spirituellen Rahmen stattgefunden hat oder halt in therapeutischen Anwendungen. Und dann irgendwann wurde das Mainstream, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist es komplett normal, über Achtsamkeit zu sprechen, über Awareness und so weiter. Und das ist ja in der Alltagskommunikation angekommen. Und genau das kann halt eben und sollte auch passieren mit allen anderen Angeboten der psychischen Gesundheit. Also es sollte normal sein, sich beim Mittagessen mal über die coolste Atemübung, die ich kenne, zum Beispiel zu unterhalten, ne? Das normalisiert das, das fühlt sich dann für uns auch alltäglicher an und das ist doch eigentlich was super schön ist.
Definitiv. Also halt mal schon mal fest, Einbindung und Einfluss der Führungskräfte ist für den Rollout elementar wichtig. Die müssen vor allem positiv und sehr transparent vorneweg gehen. Transparenz allgemein ist unfassbar wichtig, über das Thema offen zu reden, ob man jetzt eine Challenge daraus macht oder ob man einfach Angebote wie beim Mittagessen etabliert und sagt so, hey, der eine Tisch, das ist jetzt der Tisch für das Thema Achtsamkeit, das ist der Tisch für dieses Thema und so weiter, dass man einfach auch so ein bisschen so positive Beispiele reinbringt und auch Leute miteinander vernetzt, die dann wiederum darüber reden und sich gegenseitig vielleicht auch helfen, bestärken, aufschlauen und vielleicht auch über Dinge reden, die nicht so gut funktionieren oder wo sie vielleicht auch gescheitert sind und andere Leute da vielleicht was Positives beitragen können und denen dann helfen können. Das muss man auf jeden Fall machen und vor allem nicht einfach reinschmeißen. Also sagen, hey, guck mal, da ist jetzt irgendein Angebot, wie immer das jetzt letztlich dann auch aussieht. Das könnt ihr jetzt einfach nutzen. Viel Spaß, jetzt ist alles gut. Übrigens, hier steht der Obstkorb, ab morgen wiegen wir alle 20 Kilo weniger und wenn wir ein Jobrad anbieten, tun wir noch was für die Umwelt, dann tun wir die CO2-Belastung automatisch senken. Wenn es am Ende halt keiner annimmt, nur weil man es reingeworfen hat, passiert es halt nicht. Also die drei Faktoren sind auf jeden Fall schon mal super, super wichtig. Gibt es noch weitere Faktoren beim Rollout, die ihr seht, die man auf jeden Fall betrachten sollte?
Also das eine geht mit dem, mein Herr, was du eben gesagt hast. Also ich finde so eine, also dieses mit dem nicht einfach reinwerfen geht für mich auch einher, dass man solche Programme eher schrittweise etablieren oder einführen sollte und auch kontinuierlich anpassen sollte. Also es passiert durchaus, dass Angebote, dass die Führungskräfte davon angehen, dass ausgehen, dass bestimmte Angebote funktionieren, da funktionieren die aber nicht so richtig und dann werden sie halt einfach rausgenommen. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man immer das kontinuierlich anpasst und halt schaut, wie die Bedürfnisse der Mitarbeitenden sind. Und ich will auch eine Sache sagen, die mir wichtig ist, die ich vielleicht eben so ausgelassen habe, was ich ganz wichtig aber trotzdem finde, also wir reden hier die ganze Zeit darüber, dass man über solche Sachen sprechen sollte, dass es halt auch viel Spaß macht und dass es eigentlich nur positiv ist, darüber zu kommunizieren. Aber natürlich im psychischen Gesundheitsbereich haben wir auch Aspekte, wo man ganz doll auf die Privatsphäre und Bedürfnisse oder Gefühle der Person achten muss. Also natürlich gibt es im mentalen Bereich vor allem Aspekte, wo manche Personen vielleicht nicht drüber sprechen möchten oder wo die halt subjektiv wahrgenommen in der Organisation auch nichts zu suchen haben. Deswegen ist, glaube ich, das einfach ein Thema, wo man auch ein bisschen sensibel mit umgehen muss natürlich. Also man sollte niemanden natürlich dazu drängen, über, ich weiß nicht, psychische Belastungen und so weiter zu sprechen, weil nicht immer der richtige Ort, die richtige Zeit dafür gerade ist. Und ich glaube, deswegen ist das ein bisschen was, wo vielleicht dann auch von der Führungsebene manchmal, ich weiß nicht, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber da Respekt herrscht dem gegenüber, dass man da nicht grenzüberschreitend zum Beispiel ist. Deswegen, das ist noch was mir wichtig ist zu sagen, dass man darauf achten sollte, da einfach mit offenen Augen rangehen sollte.
Definitiv. Also hier geht es ja um die sehr privaten Themen teilweise der Leute. Das muss man natürlich auch respektieren, dass man das nicht einfach sagt, so hey Leute, jetzt müssen wir alles offenlegen und wir reden jetzt einfach ganz offen drüber und viel Spaß damit. Sondern nein, das ist ein sehr sensibles Thema, über was wir jetzt hier auch gerade sehr, sehr positiv und einfach sehr offen sprechen und davon ausgehen, dass man das einfach auch ausrollen kann und umsetzen kann. Das ist halt natürlich nur die eine Wahrheit, sondern die andere Wahrheit ist auch, dass es teilweise ein sehr individuelles Thema ist, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, hey, da kann jetzt jeder einfach auch gleich mitmachen und gleich drüber reden und sich gleich weiterentwickeln, nur weil ich jetzt Inhalte konsumiere etc. Und da wird es weiterhin auch Leuten immer noch schlecht gehen, auch wenn sie diese Inhalte konsumieren, weil einfach Dinge auch da sind und das muss man auch individuell betrachten, individuell respektieren und nicht einfach öffentlich machen oder Leute zwingen, darüber zu reden. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, auch als Disclaimer hinten raus, dass man da nicht Grenzen überschreitet auch vor allem. Raphael, hast du noch einen Tipp, was man beim Rollout beachten sollte?
Also prinzipiell geht es ja bei jedem Unternehmen erstmal darum, auch zu schauen, wie die Unternehmenskultur ist und da halt auch die Struktur halt auch vorhanden ist, das Thema zu platzieren. Das heißt also, es ist ganz, ganz wichtig, dann den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, um halt das mal zu platzieren und jeden Mitarbeitenden, der sich an dem Programm oder an der App-Nutzung halt auch beteiligt, auch abzuholen. Und ihr habt es eigentlich auch schon ganz gut zusammengefasst. Es geht halt darum, da sehr, sehr sensibel mit umzugehen und das Ganze so zu kommunizieren, dass jeder die Gelegenheit hat, das einfach auszuprobieren. Und die App oder unser Programm ist ja so darauf ausgelegt, dass man halt auch ohne große Vorkenntnisse und ohne großes Vorwissen einfach sich mit dem Thema Psychologie und der Anwendung dieser Tools und Exercises beschäftigen kann. Und dafür braucht es halt dann auch einfach etwas Zeit und Geduld und die Möglichkeit halt einfach etwas damit zu experimentieren. Das ist so, finde ich, auch so das Wichtigste, ein wichtiger Faktor in dem Bereich.
Du hast eben gesagt, Rika, nicht alles auf einmal machen. Bedeutet das auch, dass man in der Breite, also wenn man jetzt an alle möglichen Arten an Übungen denkt, ob das vielleicht Resilienzübungen sind, Achtsamkeit, Atemübungen, dass man anfängt auch Step by Step solche Themen zu implementieren? Also dass man sagt, okay, ich fange jetzt in dieser Woche erstmal mit Thema Achtsamkeit an und nächste Woche stelle ich weitere Inhalte zur Verfügung. Ist das auch damit gemeint, dass man sozusagen gar nicht das volle Spektrum zur Verfügung stellt und sagt so, hey, wir fangen erstmal klein an und lernen erstmal einzelne Elemente, anstatt den Leuten alles zur Verfügung zu stellen und dann vielleicht auch ein bisschen überfordernd zu sein? Oder ist es eigentlich gerade wichtig, alles auf einmal zur Verfügung zu stellen, weil eben das Thema Achtsamkeit für den einen wichtiger ist und für den anderen unwichtiger ist. Und wenn ich nicht alles auf einmal zur Verfügung stelle, eigentlich gar nicht alle abhole.
Super spannend, dass du das jetzt gerade fragst, weil das ein Problem ist mit dem oder eine Herausforderung ist, mit der wir uns lange beschäftigt haben, weil wir in der App zum Beispiel am Anfang erst alle Inhalte zur Verfügung gestellt haben. Also wir teilen zum Beispiel unsere Übungen in 4 Bereiche ein. Also alle Inhalte sind in 4 Bereiche bei uns eingeteilt. In Mind, Body, Social und Growth. Und am Anfang dachten wir, hey, das ist doch toll, das ist wie ein Fitnessstudio, du kommst rein in den Raum, du siehst alle Geräte und kannst dir dann aussuchen, womit du startest. Und dann habe ich das auch mal selber in meinem Fitnessstudio gemacht und war komplett überfordert und war froh, dass ich meinen Mitbewohner dabei hatte, der wie mein Personal Trainer mittlerweile ist, und mir gesagt hat, hey Rika, du musst erstmal anfangen mit dieser Übung und danach machst du die und dann wartest du 2 Tage und dann machst du das Gerät. Da habe ich gedacht, ah, okay, das ergibt ja total Sinn. Und wir haben unsere App mittlerweile jetzt auch so aufgebaut, dass die Übungen nach einer bestimmten Reihenfolge freigeschaltet werden und nach einem bestimmten Zeitrahmen, den wir zum Beispiel vorgeben. Weil ich glaube, es ist essentiell, dass man zum Beispiel erstmal mit den Basisübungen anfängt, die jetzt, nehmen wir mal in dem Body-Bereich, sowas wie die erstmal die leichten Atemübungen, bevor ich zu den schwereren rübergehe, die ein bisschen mehr Konzentration erfordern. Oder dass ich nicht mit so einer Growth, also Wachstumsübung starte, die dann ein bisschen länger auch mal dauert oder die sehr viel Selbstreflexion erfordert. Ich glaube, man muss erstmal schauen, dass man alle Personen, egal wo sie stehen, gut abholt. Und das geht halt, das ist halt äquivalent wie wenn ich im Fitnessstudio direkt zur Hantelbank gehe und ich weiß nicht, 50 Kilo versuche hochzudrücken. Das werde ich nicht schaffen, werde frustriert sein und mir denken, okay, jetzt komme ich nie wieder. Aber dadurch, dass ich angefangen habe mit, ich weiß nicht, wie die Geräte alle heißen, mit einer einfachen Übung, wo ich meinen Rücken gestärkt habe und das erstmal ohne Gewichte, danach fühle ich mich gut und verstehe das. Ich merke schnell, ah, okay, ich komme nach Hause, fühle mich gut und den nächsten Tag habe ich vielleicht ein bisschen Muskelkater, aber ich merke, dass es das mit meinen Muskeln gemacht hat. Ich spüre was, bin nicht frustriert und habe Lust, nochmal hinzugehen. Und das ist das, was wir probieren, zum Beispiel bei uns zu erzeugen, was man aber auch allgemein sich als Regel mitnehmen kann. Also nicht direkt mit dem Schwierigsten starten, sondern erstmal niedrigschwellig mit den 5-Minuten-Übungen starten, die ich kontinuierlich machen kann und dann an die etwas schwereren ranwagen.
Klingt auf jeden Fall total sinnvoll. Also ergänzen wir auf jeden Fall noch, nicht alles auf einmal. Ich kenne das selbst vom Fitnessstudio, man kommt rein, denkt sich so, oh Mann, das sind aber ganz schön viele Geräte und am Ende landet man nur auf dem Stepper, weil man gar nicht weiß, wie die anderen alle funktionieren und was man da alles so machen kann und traut sich nicht so richtig. Das heißt, erstmal schrittweise ranführen und Step-by-Step ausbauen dann auch und den Leuten auch ein bisschen Zeit geben. Sehr schön. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Informationen. Also, wir wissen, warum das Thema wichtig ist. Wir wissen, wie der Rollout funktioniert. Wir wissen vor allem, dass die Führungskräfte einen unfassbar großen Einfluss darauf haben oder haben sollten und wie wichtig das Thema mentale Gesundheit ist. Wenn wir jetzt nochmal, ich habe noch zwei kleine Fragen, vielleicht eine Challenge, die habe ich vorher nicht angekündigt, aber erstmal eine kleine Frage vorneweg, vielleicht an euch beiden, Rika, du zuerst. Wenn ihr die Welt in, sagen wir mal, 5 Jahren sehen würdet, was würdet ihr euch wünschen, wie sieht die, vor allem die Organisationswelt da draußen dann aus?
Ah, super spannende Frage. Oh, wie fasse ich mich da jetzt kurz? Also ich glaube, ich würde den Link nochmal ziehen zu der Eingangsfrage mit dem Modern Workplace, weil ich glaube, vielleicht habe ich da so ein bisschen auch sehr zukunftsorientiert schon geantwortet und deswegen würde ich das wieder aufgreifen. Also wenn ich mir, was ich glaube, wie das aussieht und was ich mir wünschen würde, ist, dass Themen wie mentale Gesundheit wirklich komplett etabliert und fest mit drin sind. Also dass es gar keine Organisation gibt, die nicht etwas für die Mitarbeitenden anbietet und da wirklich ein ganzheitliches Angebot und nicht nur ein, wir bieten hier mal einen Workshop an. Also ich fände es toll, wenn es Räume geben würde, wirklich die Kommunikation fördern in dem Bereich. Wenn vielleicht jede Organisation nicht unbedingt einen Therapeutin, Therapeutin hat, aber eine Person, mit der man über aktuelle Probleme, Belastungen sprechen kann. Wenn viel mehr Feedback-Kultur herrscht, viel mehr, ja, auch sind wir auch im Bereich Speak-Up-Culture, könnte man auch mit reinnehmen. Offene Kommunikation, Transparenz, man ganz doll auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter achtet, man strukturelle Veränderungen vornimmt, ob es jetzt die 4-Tage-Woche ist oder was weiß ich was, die wirklich fördern, dass man so eine nicht Work-Life-Balance, ich würde eher sagen Life-Balance sich schafft. Deswegen, das sind Sachen, die für mich sehr, sehr wichtig wären, dass man Arbeit viel mehr nicht als wir haben hier Arbeit und da Privates sieht, sondern dass Arbeit was ist, was meine Lebensqualität fördert und nicht nur etwas ist für mich, womit ich Geld verdienen kann, sondern ein Ort ist, zu dem ich gerne gehe, wo auf mich geachtet wird, wo ich jetzt in Video betrachtet werde, was sinnstiftend ist auf irgendeine Art und Weise. Das ist das, wo ich hoffe, wo wir in 5 bis 10 Jahren angekommen sind und was dort etabliert ist. Also auch das Thema BGM, dass BGM nicht das ist, was gerade ist, sondern dass es viel, viel mehr verankert wird und das Training der mentalen Stärke der psychischen Gesundheit einfach so ist wie Fahrradfahren, Zähne putzen oder ins Fitnessstudio gehen.
Haben wir hoffentlich sehr mit dieser Podcast-Folge was für das betriebliche Gesundheitsmanagement getan und für die Organisationen da draußen. Aber Raphael, deine Meinung noch?
Rika hat das gerade schon sehr, sehr schön zusammengefasst. Also sie hat schon sehr viele wichtige Sachen gesagt. Also prinzipiell geht es vor allem darum, dass wir das Thema Arbeit halt auch nicht nur an der Leistung ausrichten, sondern halt auch an der Gesundheit und der Fähigkeit der Menschen. Und es ist so individuell, wie jeder und jede von uns arbeitet und arbeiten möchte. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, das abzufangen und abzubilden und die Organisation dahingehend halt auch weiterhin flexibel aufzubauen und so auszurichten, dass alles halt auch individuell möglich ist. Also Menschen, die gerne 3 Tage die Woche arbeiten, sollten das genauso gut können wie Menschen, die halt gerne 6 oder 7 Tage die Woche arbeiten und dann halt da auch einfach irgendwie ihre Erfüllung dann finden. Und trotzdem sich wohlfühlen, sich gesund fühlen, sich fit fühlen und auch entsprechend vergütet werden und ja einen guten und sicheren Arbeitsplatz haben. Und das Gleiche und das Ganze darauf bezogen, auf diese Balance zwischen Arbeit und Freizeit, also Work-Life-Balance oder Life-Balance.
Dann hoffen wir mal, dass wir hier auf jeden Fall einen Schritt in diese Richtung getan haben mit dieser Folge. Ich danke euch beiden recht herzlich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr da draußen mehr über dieses Thema erfahren wollt, wenn ihr gerade Anfänger seid oder Anfängerin seid, dann schaut mal in die Shownotes rein. Ich verlinke unsere drei Kontaktdaten da unten natürlich. Ihr werdet aber auch die Angebote von Rika und Raphael natürlich in den Shownotes lesen können, wenn ihr euch damit mehr auseinandersetzen wollt und jetzt gesagt habt, oh, das klingt total spannend, das müssen wir uns jetzt auch implementieren. Das brauchen wir ganz, ganz dringend, weil das brauchen wir, weil die das ja auch gerade so schön dargestellt haben, warum das so wichtig ist und warum man sich damit vor allem jetzt beschäftigen sollte und nicht erst morgen. Dann werdet ihr auch dazu alle Informationen unten in den Shownotes finden. Ansonsten würde ich mich über Feedback zu dieser Folge freuen oder allgemein zum Podcast. Ihr könnt dazu gerne einfach einen Kommentar auf eurer gängigen Podcast-Plattform abgeben oder eine Bewertung. Oder ihr schreibt uns an modernwork@seibert.group. Auch das findet ihr alles unten nochmal in den Shownotes. Ansonsten nochmal der kleine Hinweis. Wir machen eine kleine Sommerpause jetzt hier im August. 4 Wochen lang eine kleine Pause. Ihr seid wahrscheinlich eh alle in den Sommerferien und werdet anderes zu tun haben, als Podcasts zu hören. Genießt die Zeit, genießt euren Urlaub hoffentlich da draußen. Wir hören uns Anfang September wieder und der September wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Monat. Merkt euch schon mal den 26. September, da findet nämlich unser 2. Modern Work Day statt. Also alle Themen, die zum Thema Modern Workplace dazugehören, werden wir an einem ganzen Tag hier in Wiesbaden bei Seibert besprechen. Wir haben auch schon die ersten Anmeldungen, es füllt sich sehr, sehr schnell. Die Agenda ist auch schon fast final, wir haben richtig coole SpeakerInnen vor Ort. Freut euch da auf jeden Fall, wie man das Thema Transformation der Arbeit hin zu einer wandelbaren Organisation gestalten kann, wie ihr mehr Energie in eine Organisation reingeben könnt. Und wir werden bestimmt auch an dem Tag über Thema wie mentale Gesundheit, wir werden aber auch über das Thema Software reden, wir werden auch über das Thema New Leadership reden und viele weitere Themen, die damit einhergehen. Meldet euch an, auch dazu findet ihr den Link unten in den Shownotes. So, und ich habe gesagt, eine kleine Challenge gibt es noch. Ich glaube, Rika, die Frage geht an dich. Vielleicht unsere ZuhörerInnen da draußen einmal. Vielleicht kannst du einen Tipp mitgeben oder eine Atemübung, eine Achtsamkeitsübung, die die Leute genau jetzt hier nach dieser Folge, nachdem sie die gehört haben, anwenden können, einen positiven Impact merken und dann sagen, okay, da muss ich weiter daran bleiben. Hast du ein Snippet für uns, woran wir direkt einen Impact herstellen können?
Ja, absolut. Also ich habe gerade überlegt, natürlich gibt es da so viele, aber eine Übung, die ich eben erwähnt habe, ist ja unsere Exercise, die auf, ein bisschen basiert auf der Butterfly-Übung für Menschen, die aus dem therapeutischen Bereich kommen. Und zwar ist das eine Übung, mit der man lernt, seine zum Beispiel bei negativen Gefühlen oder höheren Erregungen, also wie Stress und so weiter, sich super, super schnell runter zu regulieren. Schneller als mit jeder alleinigen Atemübung an sich. Und deswegen fände ich schön, wenn wir die einfach mal zusammen machen würden. Florian und Rafi, ihr könnt ja voll gerne auch nochmal mitmachen. Erzähle ich erstmal, wie es funktioniert und dann noch mal ein bisschen vielleicht über den Hintergrund. Also erstmal setzt ihr euch so hin, dass beide Füße auf dem Boden stehen, gemütlich, ein bisschen aufrechter vielleicht, aber nicht so, dass es unangenehm ist. Man kann die auch im Liegen durchführen, wir machen es jetzt aber mal im Sitzen, weil ich vermute, die meisten Hörer, Hörerinnen werden gerade sitzen. Jetzt kreuzt ihr die Unterarme über dem Brustkorb, so im Prinzip, dass beide Hände die Schultern berühren. Also vielleicht so nicht komplett oben auf den Schultern drauf, ein bisschen tiefer beim Schlüsselbein. Und jetzt klopft ihr erstmal mit beiden Handflächen abwechselnd auf die Schultern. Also immer rechts, links, so circa 2 Klopfer pro Sekunde, so wie es sich angenommen anfühlt. Das ist der erste und wichtigste Aspekt der Übung. Und der nächste Schritt ist, dass wir jetzt dabei langsam und tief in den Bauch ein- und ausatmen. Wobei wir immer ein bisschen länger ausatmen, als wir einatmen. Wer gute Atemübungen mittlerweile schon kennt, kann zum Beispiel das ergänzen, sowas wie 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. Wir können das mal einmal zusammen versuchen. Das Klopfen nicht vergessen. Ich zähle die Atmung. In 3 Sekunden bin ich. 4 Sekunden ab jetzt einatmen. Jetzt 7 Sekunden den Atem halten. Und 8 Sekunden lang ausatmen.
So, das müsste ungefähr passen. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Das kann man circa so 2 bis 3 Minuten machen. Man sagt aber so lange, bis man eine Verbesserung spürt des aktuellen Zustandes. Also, ne, wenn ich vorher Angst hatte, irgendwie gestresst war, kann man, wie gesagt, auch auf dem Klo machen. Da macht man es so lange, bis man eine Verbesserung spürt. Ganz wichtig ist wirklich diese 3 Schritte. Die Atmung regulieren, das Klopfen versuchen beizubehalten, immer in diesem ein beziehungsweise einen halben Sekundentakt und sich wirklich versuchen, auf die Übung zu konzentrieren. Man kann das auch unauffällig übrigens unter dem Tisch machen, wenn man im Meeting sitzt und sich denkt, boah, hier geht es mir aber irgendwie gerade gar nicht gut. Dann kann man zum Beispiel das einfach mit den überkreuzten Armen auf den Beinen machen. Das funktioniert genauso gut, wobei ich die so präferieren würde, wie ich es gerade erklärt habe. Also es ist wirklich so eine Übung, die man sich merken kann als Sofortwirkung bei Beruhigung oder gegen, wie gesagt, Angstzustände oder Stresszustände, kommt übrigens aus der Verhaltenstherapie bzw. Traumatherapie. Das ist so meine absolute Lieblingsübung, die bei jeder Person ja effektiv ist, wenn man sie durchführt. Aber auch da wieder als letzten Satz, kontinuierlich üben und nicht einmal machen und dann, sage ich mal, nie wieder, sondern einfach mal immer wieder diese Übung üben, umso wirksamer wird sie auch.
Das glaube ich mit jeder Übung, wie beim Yoga, wie beim Meditieren, ja. Das geht nicht von Anfang an direkt. Ich habe auf jeden Fall direkt gemerkt, also ich habe sie mitgemacht, also ich habe jetzt hier nicht umgesessen, sondern man merkt auf jeden Fall, man findet direkt so ein bisschen zu sich selbst so in die Mitte rein, man wird auf jeden Fall ein bisschen ruhiger, auch durch dieses, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber durch dieses Überkreuzen wird man sehr in sich so ein bisschen reingezogen und fokussiert sich wirklich dann so extrem auf die Atmung. Also Challenge für euch da draußen, macht einmal die Übung, dauert 3 Minuten oder vielleicht auch nur 2, geht ganz schnell und probiert es einmal aus. Wenn ihr mehr solche Übungen haben wollt, wie gesagt, unten in den Shownotes stehen alle Kontaktdaten. Rika, vielen Dank für diese Übung. Auf jeden Fall direkt schon mal, was die Leute 1:1 mitnehmen können. Das ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Wenn ihr da Feedback zu habt, auch darüber würde ich mich sehr, sehr gerne nochmal freuen. Danke euch. Und euch da draußen noch einen schönen Tag. Tschüss.